Listen. Jetzt kommen wir zu einem großen und wichtigen Thema bei der Python-Programmierung: komplexe Datentypen. Mit komplex ist nicht gemeint, dass da keiner durchblickt und dass es sich dabei um Raketenwissenschaften handelt. Nee, komplex heißen die Datentypen nur, weil sie etwas anderes sind als die simplen atomaren Datentypen, die wir bisher schon hatten. Int, str, bool und so weiter. Ein Int ist eine Zahl. Ja genau, ein Int ist eine Zahl. Und mit komplexen Datentypen bekommen wir es nun hin, eine Sammlung vieler Einträge in einer Variable zu speichern. Dazu schauen wir uns nacheinander die komplexen Datentypen List, Set, Tuple und Dict an. So heißen in Python nämlich Listen, Mengen, Tupel und Dictionaries. Fangen wir an mit Listen. Eine Liste schreibt man in Python so hin, dass man eine eckige Klammer aufmacht, dann irgendwelche Einträge mit Komma getrennt da reinschreibt und dann macht man die eckige Klammer wieder zu. Ich mach mal ein Beispiel. Lottozahlen gleich, eckige Klammer auf, 6, 9, 17, 33, 42, 44, eckige Klammer zu. Jeweils immer ein Komma zwischen den Zahlen. Nun haben wir also eine Liste, die wir Lottozahlen genannt haben, und in der sind 6 Zahlen drin. Und was kann man jetzt damit machen? Man kann auf einzelne Werte zugreifen. Man kann in einer Schleife über alle Werte drüber iterieren. Man kann Einträge hinzufügen, löschen, ändern, Berechnungen machen, zählen, wie viele Einträge die Liste hat. All das machen wir gleich. Zuerst aber erstmal noch ein paar generelle Fakten zu Listen. Erstens, Listen sind geordnet. Wir werden nämlich später sowas machen wie: Gib mir das erste Element oder das letzte Element. Die Reihenfolge der Elemente ist also von Relevanz. Zweitens, Listen können Duplikate beinhalten. Doppelte Werte sind also erlaubt. Wenn in unserer Lottozahlenliste ein und dieselbe Zahl mehrfach drin wäre, dann spricht da nichts dagegen. Und drittens, in Python ist es erlaubt, dass die Elemente in einer Liste heterogene Datentypen haben. Normalerweise macht man das nicht. Also Listen bestehen meistens entweder nur aus Zahlen oder nur aus Strings. Aber wenn du unbedingt willst, dann kannst du auch Zahlen, Strings und beliebigen anderen Kram durcheinander gemischt in Listen reinpacken. Du darfst sogar eine Liste haben, bei der die Einträge auch wieder Listen sind. Bleiben wir aber erst einmal bei dem Beispiel von der Liste von vorhin. Lottozahlen gleich, in eckigen Klammern, 6, 9, 17, 33, 42, 44. Wir haben ja gesagt, Listen haben eine Ordnung. Das heißt, wir können auf das erste Element zugreifen. Und das macht man genauso, wie man auch auf die einzelnen Zeichen in einem String zugreift. Mit eckigen Klammern. Lottozahlen, eckige Klammer auf, 0, eckige Klammer zu. Das liefert den ersten Eintrag, die Zahl 6. Wenn man mal genau überlegt, sind Strings eigentlich so etwas wie Listen? Ein String ist nämlich eine Liste von Zeichen. Die Reihenfolge der Zeichen ist durchaus relevant und dass gleiche Zeichen mal doppelt vorkommen, das ist auch nicht unüblich. Beim Wort Hallo gibt's zweimal das L. Vielleicht erinnerst du dich auch noch an die Von-Bis-Schreibweise, die wir bei Strings kennengelernt haben. Die mit dem Doppelpunkt. Das geht bei unserer Lottozahlenliste auch. Lottozahlen in eckigen Klammern 0 Doppelpunkt 3. Das erzeugt eine neue Liste mit den ersten drei Zahlen, 6, 9 und 17. Der holt sich also aus der Originalliste alles vom 0. bis zum 2. Element. Auch die len-Funktion, die kennst du schon von Strings, die funktioniert ebenfalls bei Listen. Und die gibt uns die Anzahl der Elemente. Len, also L-E-N, in Klammern Lottozahlen, liefert uns die Länge der Liste, also 6. Ich habe ja gesagt, mit Lottozahlen 0 kannst du auf das erste Element zugreifen. mit in eckigen Klammern eine minus 1, dann kämst du an das letzte Element. Und genau auf die gleiche Art kannst du auch Einträge verändern. Lottozahlen in eckigen Klammern 0 gleich 5. Das ändert den Wert des ersten Eintrags. Vorhin war der noch 6, jetzt ist er 5. Und Lottozahlen.append ermöglicht es dir, etwas Neues hinten an die Liste einzufügen. Das macht die Länge der Liste also um 1 größer. Du kannst auch mit remove etwas entfernen, mit reverse die Reihenfolge umdrehen und mit sort, Klammer auf, Klammer zu, die Liste so sortieren, dass die Einträge danach sortiert sind. Da man sich aber das eh alles nicht merken kann, gilt auch hier wieder, sobald du so etwas mal machen willst, nutze eine Suchmaschine. Und die sagt dir dann, wie das alles geht. Wir machen jetzt erstmal weiter mit einer For-Schleife. Ich will nämlich über die Elemente einer Liste drüber iterieren. Im Prinzip gibt's da zwei Möglichkeiten. Entweder du holst dir eine Laufvariable i, die von 0 bis zur Länge der Liste minus 1 läuft, und dann greifst du mit Lottozahlen in eckigen Klammern i auf das ite Element zu. Oder noch einfacher, du sagst for Zahl in Lottozahlen Doppelpunkt und dann hast du im ersten Schleifendurchlauf in deiner Variable Zahl das erste Element vorliegen, danach dann das zweite Element und so weiter. Was man mit Listen auch öfters mal macht, ist eine Überprüfung, ob ein bestimmter Wert in der Liste drin ist oder nicht. Sagen wir mal, meine Lieblingszahl ist die 42 und ich will prüfen, ob die 42 in der Liste der Lottozahlen ist. Das geht mit dem Operator in. If 42 in Lottozahlen Doppelpunkt print juhu. Else Doppelpunkt print bu. Neben in gibt es auch noch not in. If 42 not in Lottozahlen. Damit kannst du also prüfen, ob die Zahl 42 nicht in der Liste ist. Und jetzt etwas ganz Verrücktes. Wenn du das nicht sofort verstehst, ist das absolut nicht schlimm, aber ich will es dir trotzdem kurz mal zeigen. Das Feature nennt sich in Python List Comprehension und ist super mächtig. Du kannst damit innerhalb von einer Zeile Code aus einer Liste eine neue Liste erzeugen und dabei Funktionen auf jedes Element anwenden, Elemente umtransformieren und Elemente rausfiltern. Ohne List Comprehension müsste man das mit einer Schleife machen, eventuell dann noch ein If in der Schleife und noch einige weitere Zeilen Code. Hier geht das in einer Zeile mit einem einzigen Kommando. Ich mache mal ein Beispiel. L gleich, das ist jetzt also eine neue Liste, die ich L nenne, die soll jetzt erzeugt werden. Also L gleich, eckige Klammer auf, x mal x for x in Lottozahlen, eckige Klammer zu. Das war's. Unsere neue Liste hat nun genauso viele Elemente wie unsere Lottozahlenliste, 6 Stück, aber jede Zahl ist nun quadriert da drin. Wenn vorher die Lottozahlen 5, 9, 17, 33, 42 und 44 waren, dann besteht unsere neue Liste jetzt aus den Zahlen 25, 81, 289, 1089, 1764 und 1936. Von jeder Zahl die Quadratzahl. Ich mache noch ein weiteres Beispiel, was mit List Comprehension möglich ist. L gleich, eckige Klammer auf, x for x in Lottozahlen. Bis jetzt ist ja noch gar nichts passiert. Ich baue mir eine neue Liste aus genau den gleichen Elementen wie aus der alten Liste. Aber Achtung, es geht noch weiter. If x kleiner 10, eckige Klammer zu. Ich sag dir nochmal das ganze Kommando. L gleich, in eckigen Klammern, x vor x in Lottozahlen, if x kleiner 10. Unsere neue Liste hat also die gleichen Elemente wie die ursprüngliche Liste, aber nur diejenigen Zahlen, die kleiner als 10 sind. und die anderen Einträge, die wurden rausgefiltert. Raus kommt nun eine neue Liste mit den beiden Zahlen 5 und 9. Aber wie gesagt, wenn du List Comprehension noch nicht komplett verstanden hast, ist das nicht schlimm. Aber wenn du jetzt irgendwo mal Python-Code siehst, wo irgendwie in eckigen Klammern ein For und ein In und vielleicht auch noch ein If auftaucht, dann weißt du immerhin, was es macht. Es baut dir eine neue Liste aus den Einträgen der alten Liste, wandelt jedes Element irgendwie um und filtert eventuell noch Einträge raus. Und das nennt sich dann List Comprehension. Bevor ich das Kapitel zu Listen beende, sage ich dir noch eine Liste, auf die man einfach so zugreifen kann. Und die steckt in der Variable sys.argv. Damit du auf sys.argv zugreifen kannst, musst du vorher das Modul sys importieren. S-Y-S. Das geht ja mit import sys. Sys.argv ist eine Liste, die die sogenannten Konsolenparameter beinhaltet. Ich habe dir ja zu Beginn des Hörbuchs gesagt, dass man ein Python-Programm startet, indem man es auf der Konsole wie folgt aufruft. Python.exe, meinprogramm.py. Enter. Was ich dir verschwiegen habe, ist, dass du danach noch beliebig viele Konsolenparameter übergeben darfst. Python.exe, meinprogramm.py, test, 8, hallo. Und an diese Konsolenparameter kommst du mit sys.argv dran. Das ist wie gesagt eine Liste, die so lang ist, wie du halt Parameter übergeben hast, plus 1. Warum plus 1? Weil sys.argv in eckigen Klammern 0, das ist immer der Name deines Python-Programms. Und danach kommen erst die Parameter. In sys.argv 0 steht also zum Beispiel der String meinprogramm.py. Und wir können jetzt mit for param in sys.argv über die Parameter drüber iterieren. Bei dem Aufruf von vorhin hätten wir dann in der Variable param die Strings meinprogramm.py, dann test, dann 8 und dann hallo stehen. Und warum braucht man das? Naja, weil man in der Praxis Python-Programme oft nicht einfach über einen Play-Button in Visual Studio Code ausführt, sondern über die Konsole. Und dann übergibt man als zusätzlichen Parameter oft zum Beispiel noch einen Pfad zu einer Datei, mit der dein Python-Programm irgendwas machen soll. Python3.exe, Wörterzählen.py, Gedichte.txt. Das sind Konsolenparameter. Du kommst da dran mit sys.argv. Das steht übrigens für Argumente-Vektor und ist einfach nur eine ganz normale Liste. Sys.argv0 ist immer der Programmname selbst. Und vorher musst du mit import sys das sys-Modul importieren.